Deutschlandfunk Interview.
Die Corona-Zahlen steigen weltweit, also auch in Europa. Wenn wir mal in die Nachbarländer blicken, steht Deutschland immer noch ziemlich gut da im Vergleich. Allein der Vergleich mit Frankreich belegt das. Dort wurden am Wochenende mehr als 13.000 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet, während es in Deutschland mit mehr Einwohnern an die 1.500 täglich in den letzten Wochen waren. Aber am Samstag gab es auch hierzulande einen neuen Höchststand seit Ende April mit knapp 2.300 gemeldeten Neuinfektionen. Herbst und Winter stehen vor der Tür. Auch das bereitet vielen Sorgen mit Blick auf die Pandemie. Wir wollen darüber sprechen mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Kess.
Schauen wir erst auf die steigenden Zahlen. Wie groß ist Ihre Sorge?
Ja, zuerst einmal sind die Zahlen, auch die Zahlen, die zusätzlich zu denen der Neuinfektionen zu betrachten sind. Wie schaut es aus in den Krankenhäusern, in der Intensivmedizin? Auch die Zahl der zu beklagenden Sterbefälle. Wenn man das ganze Bild macht, ist das alles eine Situation, mit der wir Stand heute gut umgehen können, mit der das Gesundheitswesen auch gut umgehen kann. Was mich allerdings tatsächlich besorgt, ist die Dynamik. Und zwar nicht nur die Dynamik in Deutschland, sondern vor allem in unseren direkten europäischen Nachbarländern, ob es Frankreich ist, ob es Österreich ist, ob es die Niederlande sind. Alle diese Länder haben mehrfache Inzidenzzahlen von uns, also deutlich höhere Infektionszahlen. Und eine Dynamik, die wahrscheinlich zum Beispiel in Spanien eben entglitten ist und damit nicht mehr unter Kontrolle.
Warum muss uns das so stark besorgen?
Weil wir ja mobil sind in Europa. Wir sehen mit steigender Mobilität, mit Reisetätigkeit, mit Austausch. Wir sind ein Land in der Mitte des Kontinents, nicht eine Insel. Wenn ich die Zahlen von Neuseeland sehe, ist es am Ende der Welt, aus unserer Sicht jedenfalls, auf einer Insel. Das ist natürlich was anderes als mitten auf einem Kontinent mit regem Austausch über die Grenze. Und Zahlen in unseren Nachbarländern haben immer auch durch den Austausch direkten Einfluss auf uns. Früher oder später gibt es Eintrag nach Deutschland hinein. Das Wirksamste übrigens, Frau Kess, ist und bleibt eines, die AHA-Regeln, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Das klingt manchmal banal, ist aber äußerst wirksam und effektiv. Und darum geht es im Inland wie im Ausland.
Herr Spahn, es fragen sich wahrscheinlich jetzt viele, wenn wir das sehen in anderen Ländern, wie in Spanien, wie in Frankreich, wo die Zahlen viel höher sind und das Gesundheitssystem bricht dort nicht zusammen. Ist dann in Deutschland noch viel Luft nach oben?
Naja, was wir schon sehen, nehmen Sie Marseille, nehmen Sie auch Regionen von Spanien, ich habe mich mit meinem spanischen Kollegen am Wochenende noch ausgetauscht, ist, dass zeitversetzt es auch wieder zunehmend Behandlungsbedarf in den Intensivkapazitäten, in den Krankenhäusern gibt. Warum? Wir leben ja Gott sei Dank nicht generationengerecht. Auch die 20-, die 30-Jährigen haben ja Großeltern, die sie besuchen. Manch einer mag in der Pflege arbeiten, im Gesundheitswesen arbeiten oder hat auch immungeschwächte Geschwisterkinder oder Freunde. Also was ich wichtig finde, ist nicht dieses Gefühl nach dem Motto, es sind im Moment eher die Jüngeren. Und ja, Stand heute bei den Jüngeren sehen wir deutlich geringeren schwere Verläufe, deutlich geringeren Behandlungsbedarf. Aber was wir eben sehen in einigen Ländern auf der Welt ist, dass nach einer Zeit es dann auch natürlich innerhalb der Familie oder innerhalb des Bekanntenkreises der Arbeit dann doch die anderen Generationen auch betrifft. Und darum ging es ja von Anfang an, dass wir aufeinander achten, aufeinander Acht geben. Nicht nur, weil es um einen selbst geht, sondern auch um einen herum, etwa in der Familie.
Und jetzt kommt ausgerechnet jetzt am Wochenende die Meldung, dass die Kliniken ihre Intensivbetten reduziert haben in Deutschland, weil die so lange leer geblieben sind. Und wir haben jetzt weit weniger Betten als zu Beginn der Pandemie. Und noch etwas kommt dazu, der Berufsverband der deutschen Anästhesisten, der warnt, es gebe auch zu wenig Personal. Und dort heißt es, wenn es einen starken Anstieg von schweren Corona-Fällen gebe, werde es Engpässe bei den Intensivpflegekräften geben. Kann das gut gehen?
Ja, zuerst, was die Zahl der Intensivbetten angeht, die frei sind, haben wir Stand heute übrigens immer noch mehr Intensivbetten frei, als Italien und Frankreich zusammen überhaupt haben. Und was wir gelernt haben seit März ist auch, dass wir sie besser steuern können, dass man eben weiß, wenn Zahlen steigen innerhalb von 3, 4, 5 Tagen, wenn man planbare Operationen verschiebt, werden Intensivbetten auch wieder frei, werden weniger gebraucht, stehen mehr für Covid-19 zur Verfügung. Das können wir deutlich besser auch regional steuern durch Online-Register, durch die Erfahrung der letzten Monate, als das etwa am Anfang des Jahres war. Deswegen bin ich da auch zuversichtlich, dass wir das im Fall der Fälle dann gut gesteuert bekommen. Was die Frage des Personals angeht, haben viele Kliniken auch in den letzten Monaten die Zeit genutzt, auch die Zeit der Vorbereitung im März, April genutzt, um zusätzliches Personal auszubilden, um es zu schulen, auch dann im Fall der Fälle in der Intensivmedizin zu arbeiten. Also wir sind jedenfalls deutlich besser auf alles vorbereitet, was kommen kann, als wir es im Frühjahr waren.
Dann schauen wir voraus auf die nächsten Wochen, auf den Herbst, auf den Winter. Sie wollen jetzt Fieberambulanzen, sogenannte, einführen. Wie muss man sich das vorstellen?
Was wir ja sehen, was wir übrigens jeden Herbst-Winter sehen, ist, dass es mehr Menschen mit Atemwegserkrankungen gibt, mit den typischen Symptomen von Erkältung und Grippe. Und das sind eben auch die gleichen Symptome wie bei Corona. Und wichtig ist ja dann, dass nicht das Gesundheitswesen selbst, also wenn man im Wartezimmer sitzt beim Arzt oder wenn man im Krankenhaus ist, im Gesundheitswesen selbst die höchsten Ansteckungszahlen sind. Das ist übrigens auch jenseits von Corona ein Thema. Aber jetzt in diesem Herbst-Winter natürlich besonders. Und Fieberambulanzen sind Anlaufstellen, die die kassenärztlichen Vereinigungen, die Ärzte machen. Entweder wirklich Anlaufstellen außerhalb der Praxen oder Schwerpunktpraxen mit Sprechstunden, wo alle, die typische Symptome haben für Grippe, Corona, Erkältung, dann gezielt hingehen, wo gezielt getestet wird, um herauszufinden, um welche dieser Erkrankungen geht es und wo man eben dann auch besonders geschützt ist, um dann nicht andere Patienten anzustecken. Eigentlich wäre das sogar etwas, was wir über Corona hinaus uns erhalten sollten, finde ich. Aber was eben in dieser Herbst-Wintersaison besonders wichtig ist, dass nicht innerhalb der Arztpraxen das größte Ansteckungsrisiko entsteht, wenn man zusammen etwa im Wartezimmer sitzt.
Und Sie wollen auch bis Mitte Oktober die Teststrategie anpassen. Da ist die Rede von Schnelltests. Was sollen die bringen, wenn man doch weiß, dass die eine sehr hohe Fehlerquote haben?
Die sogenannten Antigen-Schnelltests werden immer besser. Sie sind noch nicht da, wo der PCR-Test ist, den wir heute regelhaft anwenden.
Das müssen Sie kurz erklären. Da geht es tatsächlich jetzt um Tests, die feststellen sollen, ob jemand schon Antikörper hat oder um welche Tests
geht es genau? Antigen-Tests, da geht es um Tests, die tatsächlich die akute Infektion anzeigen können. Aber Schnelltest heißt, dass man tatsächlich zum Beispiel in der Pflegeeinrichtung, wenn ein Besucher kommt, um den Angehörigen zu besuchen, innerhalb von 15, 20 Minuten vor Ort durch eine Speichelprobe oder einen Nasenabstrich feststellen kann, ist jemand jedenfalls nach diesem Test infiziert oder nicht. Er ist nicht ganz so gut wie der PCR-Test, also den Test, den wir heute, der dann in die Labore eingeschickt wird, anwenden. Aber er ist eben deutlich besser geworden, weil auch die großen Unternehmen, die in der Diagnostik bekannt sind, mittlerweile solche Tests anbieten. Und ich möchte gerne, dass wir für bestimmte Situationen, die wir definieren, zum Beispiel der Besuch im Pflegeheim, zum Beispiel rund um die Reiserückkehr, dass wir diesen Schnelltest deutlich häufiger und damit meine ich eher millionenfach jeden Monat einsetzen, um eben Infektionen zu erkennen und Infektionsrisiken zu minimieren. Er ist eine Ergänzung zu dem PCR-Test, den wir heute haben.
Also das muss ich nochmal einhaken, Herr Spahn. Das muss man sich tatsächlich dann so vorstellen, dass das flächendeckend so wäre, wenn jemand Angehörige im Pflegeheim besucht, dann muss er sich diesem Test unterziehen?
Ob er es muss oder ob es nicht eher ein Angebot ist, darüber, also ich kann's, wir können es nicht klassisch vorschreiben, aber ich finde, es gehört zu einem Hygiene- und ja auch Infektionsrisikokonzept, Minimierungskonzept dazu, das Angebot zu machen an Angehörige, an die Pflegekräfte, die in der Einrichtung arbeiten, an die Pflegebedürftigen selbst, sich dann regelmäßig testen zu lassen. Und das können wir, heute haben wir ja das Problem, das war die Debatte vor 3-4 Wochen, wir haben begrenzte Testkapazitäten, wir können sie auch nicht unendlich ausweiten, nicht wegen des Geldes, sondern weil Personal und Testkits, also die Ressourcen dafür nicht zur Verfügung stehen unendlich. Und mit diesen Antigen-Schnelltests vor Ort können wir viel mehr Sicherheit geben, etwa eben bei den Besuchen in den Pflegeeinrichtungen. Und darum geht's ja. Das knüpft eigentlich an das, was wir Anfang des Gesprächs gesagt haben. Es kommt jetzt vor allem darauf an, den Eintrag in die Bereiche zu verhindern, wo die besonders Gefährdeten sind. In den Pflegeeinrichtungen haben wir eben, das haben am Anfang der Pandemie wir in Wolfsburg und Würzburg als Stichwort gesehen, gerade in den Pflegeeinrichtungen besonders gefährdete. Wenn das Virus da mal drin ist, schlägt es brutal zu. Und da können diese Tests helfen.
Sie wollen auch bis Ende Oktober regeln, wie ein Impfstoff, wenn er denn da sein sollte, verteilt wird. Und dazu wollen Sie eine Expertengruppe einberufen. Warum ist die nötig? Das klingt fast so, als wäre für Sie schon sicher, dass nicht genügend Impfstoff da sein wird.
Es wird in jedem Fall zumindest zu Beginn nicht gleich für alle ausreichend Impfstoff da sein. Also es wird innerhalb von Wochen, Monaten sicherlich immer wieder neue Lieferungen geben und sicherlich auch, wenn es einen Impfstoff gibt, dann innerhalb von Monaten ausreichend für alle da sein. Aber am Anfang gleichzeitig auch ziemlich sicher nicht, weil wir kriegen ja nicht gleich 60 Millionen Dosen eines Impfstoffes. Und da finde ich es wichtig zu priorisieren. Wenn ich sage, auch in Veranstaltungen zuerst die, die im Gesundheitswesen arbeiten, die ein besonderes Risiko haben, auch die Risikogruppen, wie etwa die Höchstbetagten, die Pflegebedürftigen, dann sind viele da, die auch nicken und sagen, ja, stimmt eigentlich. Aber ich bin sehr sicher, wenn der Impfstoff dann konkret da ist und wir ihn verimpfen in den Impfzentren, dann wird auch manch einer dort erstmal kommen und sagen, ich möchte geimpft werden, dem man dann sagt, nee, Sie sind erst später dran. Und das braucht eine gute Fundierung, das braucht eine gute Herleitung, warum aus ethischen, rechtlichen, medizinischen Gründen wir das genauso priorisieren. Und das möchte ich eben, dass das der Ethikrat, die Impfkommission und die Leopoldina zusammen erarbeiten.
Aber was soll diese Gruppe noch festlegen, wenn Sie die Linie eigentlich schon vorgegeben haben?
Ich habe es Ihnen nicht vorgegeben, ich habe nur beschrieben, wohin es gehen kann. Das meinte ich gerade mit denen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Aber ich finde es auch wichtig, das wirklich herzuleiten aus ethischen, wie gesagt, rechtlichen und medizinischen Abwägungen und das gut zu fundieren und das auch rechtzeitig zu machen. Jetzt ist noch Zeit, das auch miteinander in der Gesellschaft zu diskutieren, dass es eine Priorisierung braucht und dass es eben eine Abstufung braucht, wer zuerst und wer dann nach und nach auch geimpft werden kann, übrigens freiwillig. Geimpft werden kann. Das ist auch ganz wichtig, dass wir das klar machen. Es geht um eine freiwillige Impfung, um ein Angebot, damit das auch eine hohe Akzeptanz in der Gesellschaft hat.
Sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU. Herr Spahn, danke, dass Sie uns das Interview gegeben haben.
Sehr gerne.